Die Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe und Weisheit ist eine bündige Darstellung aller der Grundsätze, auf welche Swedenborgs Theosophie gebaut ist.
Dieses Werk enthält seine geistigen Prinzipien. Und solchen Menschen, die sich mit den höchsten Gegenständen des Denkens beschäftigen, nicht von doktrinärer, sondern von philosophischer und wissenschaftlicher Seite ausgehend, wird dieses Werk den besten Einblick in Swedenborgs Philosophie der Schöpfung gewähren. Wegen seiner jedenfalls großen Vorzüge verdient dieses Werk die sorgfältigste Prüfung. An den eigentümlichen Stil Swedenborgs einmal gewöhnt, findet der junge theosophische oder wissenschaftliche Student die volle Lösung mancher der schwierigsten Probleme und wird gewiss dem Autor wenigstens dafür dankbar sein, dass er ihm seinen Gesichtskreis und die Grundlagen der Kenntnis des Wesens und der Werke Gottes erweiterte. Das Buch ist in 5 Abschnitte eingeteilt, betitelt:
Erstens Gott, zweitens die geistige Sonne, drittens die Grade, viertens die Schöpfung des Weltalls, fünftens die Schöpfung des Menschen.
Wir können hier nur ganz allgemeine Umrisse über die Grundsätze des Buches geben und müssen den Leser im Übrigen auf das Buch selbst verweisen. In Teil 1 stellt Swedenborg vor allem fest, dass
das Leben des Menschen die ihn leitende Liebe ist.
Leben und Liebe, sagt er, sind eins. Zerstört man das eine, so hört das andere auf. Gott ist das Leben selbst, weil er die Liebe selbst und auch die Weisheit selbst ist. Das göttliche Sein oder die Substanz ist Liebe. Das göttliche Dasein ist Weisheit. Und Liebe und Weisheit, nämlich Gott, ist die Substanz und Form in sich selbst. Folglich das in sich selbst Bestehende, das einzig in sich selbst Bestehende. Gott ist deshalb die einzige Quelle des Lebens. Als wirkende Kraft strömen aus seiner Substanz alle Substanzen und aus seiner Weisheit alle Formen.
Weil also der Mensch nicht das Leben selbst, sondern nur Aufnahmegefäß des Lebens ist, so folgt, dass die Empfängnis eines Menschen von seinem Vater nicht eine Empfängnis des Lebens, sondern nur der ersten und reinsten lebensempfänglichen Formen ist, zu welchen sich als zu ihrem Anhalt und Anfangspunkt nach und nach im Mutterleibe Substanzen und Stoffe fügen. In das so gebildete Aufnahmegefäß fließt Gott mit seinem Leben ein und das Geschöpf wird eine lebende menschliche Seele.
Die Ursache der Schöpfung, sagt Swedenborg, liegt in der einfachen Tatsache, dass jede Liebe, die göttliche, ebenso wie die nicht auf sich selbst bezogene menschliche Liebe, Gegenstände haben muss, auf die sie ihre Liebe übertragen kann. Gegenstände, die fähig sind, diese Liebe vollständig aufzunehmen. Der Zweck der Schöpfung ist das Menschengeschlecht. Der Mensch ist die Krone von allem. Er steht auf der obersten Sprosse der Stufenleiter des Geschaffenen. Alle vorhandenen Formen, alle Kräfte, geistig, natürlich, dynamisch, laufen in ihm zusammen und deuten auf ihn. Der Mensch ist der Inbegriff sowohl des natürlichen als des geistigen Weltalls. Und da die Wirkung schon in der Ursache liegen muss und der Mensch im Einzelnen wie in der Gesamtheit aus Gottes Hand gekommen ist. So ist Gott ein Mensch im Ersten. Ja, in der Tat der einzig vollkommene, einzig wahrhaft weise und gute Mensch, welchem alle Eigenschaften und Verrichtungen der Menschheit in unendlicher Vollkommenheit eigen sind, der aber völlig unabhängig von Raum und Zeit ist. Diese Raum und Zeit sind bloß Bedingungen für das irdische Dasein. Obgleich der Begriff von Gott als einem göttlichen Menschen der beste ist, den man sich denken kann, ist er doch nicht so leicht fassbar für den Menschen, dessen gewöhnliche Vorstellungen in Bezug auf Form, Gestalt und Wohnort den Begriff beschränken und verwirren. Swedenborg betont daher öfters, dass sich das Gemüt über die natürlichen Denkvorstellungen hinauf zu geistigen erheben müsse.
Wir vermögen eine Gesellschaft, eine Nation, ja sogar das ganze Menschengeschlecht als einen Menschen anzusehen, weil sie in einem gewissen Sinne eine menschliche Form haben. Ein Teil stellt das Haupt vor, andere die Hände und Füße und Gliedmaßen, noch andere den Rumpf, das Herz, die Lunge und den Magen. Ja, alle diese Teile fügen sich rücksichtlich der Nutzleistungen, die jedes für das Ganze erfüllt, in ein harmonisches Ganzes zusammen.
Eine solche Vorstellung von der menschlichen Form ist völlig außer Zeit und Raum, ist in der Tat geistig und gründet sich, wie wir annehmen, auf ähnliche Grundsätze des Denkens, auf welchen Swedenborgs Begriff vom Gottmenschen ruht. Er ist aber sehr auf der Hut vor dem Pantheismus und er zeigt, dass man beim Denken über Gott die Ideen natürlicher Größe, Gestalt und räumlichen Wohnorts gänzlich entfernen müsse und nicht vergessen dürfe, dass der Allmächtige in sich selbst unsichtbar und unnahbar ist und nur in der Person Jesu Christi wahrhaft verehrt werden kann. Gleich wie die Sonne in jedem Teilchen der Natur und die Seele in jedem Atom des Körpers gegenwärtig und dennoch vollkommen davon unterschieden ist, so ist Gott das Weltalls allgegenwärtige Substanz, allwissende Weisheit und allmächtiges Leben, dennoch vom Weltall und allem Geschaffenen vollkommen unterschieden, so unterschieden, wie nur das Unendliche vom Endlichen es sein kann.
Der Gegenstand erfordert reifes Nachdenken, wird aber die auf seine Klarstellung verwandte Geistesarbeit lohnen. Swedenborg hat offenbar den Schlüssel zu allen Harmonien der Schöpfung gefunden und die wunderbare Übereinstimmung ist ohne Schwierigkeit wahrzunehmen. Wenn nur die Fesseln des Materialismus abgestreift werden.
Im zweiten Teil beschreibt Swedenborg die Mittelursache des Weltalls, die Sonne der geistigen Welt. Das göttliche Wesen ist umgeben von einer Sphäre von Ausflüssen, welche vor den Engeln sich als Sonne darstellt. Diese Sonne ist nicht Gott, sondern sie ist mit ihm durch Berührung verbunden. Die Wärme und das Licht dieser Sonne sind die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit. Die Sonne erscheint den Engeln, wie unsere Sonne uns erscheint, bleibt aber stets in derselben Höhe, in einem Winkel von 45 Grad. Und in Übereinstimmung mit einem der Hauptgesetze der geistigen Welt richtet sich deren scheinbarer Glanz und deren Entfernung von den Engeln nach dem Maß und der Beschaffenheit ihrer Liebe zum Herrn. Wohin die Engel auch ihr Angesicht wenden mögen, so erscheint die Sonne beständig vor ihnen. Diese geistige Sonne erleuchtet nicht nur die Engel, sondern ist auch die Lebensquelle für die Seelen der Menschen und belebt sie ganz in dem Maße, wie ihr Inneres sich ihren Einflüssen öffnet. Swedenborg sagt:
In allen Dingen, groß oder klein, besteht ein Endzweck, eine Ursache und eine Wirkung. Im ausgedehntesten Sinne ist die geistige Sonne der Endzweck, die geistige Welt die Ursache und das natürliche Weltall die Wirkung.
Die Wirkungen unterscheiden sich nach dem Verhältnis, wie sie von ihren ersten Ursachen entfernt sind. Die Sonne unseres Systems ist materiell und daher ist sie an sich tot. Da sie aber von der geistigen Sonne, der sie entspricht, den Impuls empfängt, so werden durch unsere Sonne die von jener Sonne strömenden geistigen Kräfte, gekleidet in materielle Formen, allem Irdischen mitgeteilt.
Da der Endzweck der Schöpfung eine ewige Verbindung mit dem Schöpfer ist, so ist in jedem, selbst dem kleinsten Dinge, eine anerschaffene Neigung zu einer solchen Verbindung. Und die Nutzwirkungen aller geschaffenen Dinge steigen in Graden auf zum Schöpfer, dem sie entstammen.
Im dritten Teil erklärt Swedenborg, welches diese Grade der Verbindung zwischen Gott, dem Menschen und der Natur sind. Er beschreibt die geistige Welt als eine wirkliche, bewohnbare Welt.
Die Engel atmen in einer Luft, gehen auf festem Boden, kurz besitzen alles, was sie als geläuterte Menschen bedürfen.
Aber die Beschaffenheit dieser Dinge ist dem Grade nach verschieden in den drei Himmeln. Die Luft, welche die himmlischen Engel atmen, ist eine reinere und mehr vom göttlichen Leben erfüllte als die Atmosphäre des geistigen und natürlichen Himmels. Daher gibt es dort drei Atmosphären, ähnlich der Aura, dem Äther und der Luft. Mit diesen sind die himmlischen durch Entsprechungen verbunden. Die Grundlage des Gesetzes der Entsprechungen ist die Lehre von den Graden, deren es zweierlei gibt, nämlich getrennte und stetig fortlaufende.
Stetig fortlaufende Grade sind die Abstufungen, wie sie zwischen Licht und Schatten, Hitze und Kälte oder zwischen verschiedenen Dingen derselben Art bestehen. Und mit diesen Graden sind wir ziemlich vertraut. Getrennte Grade hingegen sind die Abstufungen, welche zwischen Endzweck, Ursache und Wirkung bestehen. Und Swedenborg haben wir es zu verdanken, dass diese verlorene Kenntnis, diese Auslegerin der Geheimnisse von Mutter Natur, wieder ans Licht gekommen ist.
Die getrennten Grade von Endzweck, Ursache und Wirkung sind überall zu erkennen. Der Endzweck bringt die Ursache hervor. Und als Folge der Ursache ergibt sich eine Wirkung. Jeder Grad ist aber unterschieden und gesondert, wie die Stufen einer Leiter. In der aufeinanderfolgenden Ordnung ist der erste Grad oder Endzweck das oberste und der letzte oder die Wirkung das unterste. Und in der gleichzeitigen Ordnung ist der erste Grad das innerste und der letzte das äußerste. Aber der unterste oder auch der äußerste Grad ist das Enthaltende oder auch die Grundlage der beiden anderen. Es gibt drei unendliche und unerschaffene Grade in Gott, welche Liebe, Weisheit und Nutzwirkung sind. Und diese sind dargestellt durch die drei Grade der Seele des Menschen: den himmlischen, geistigen und natürlichen Grad. Diese sind gesondert, wie drei Stockwerke eines Hauses. Diese getrennten Grade sind im Menschen von seiner Geburt an, und sie sollen einer nach dem anderen, der Ordnung nach, den göttlichen Einflüssen geöffnet werden. In dem Maße, wie dieses stattfindet, wird der Mensch zu einem Bild und Ebenbild Gottes und wird ewig mit ihm verbunden. Wenn jedoch weder der himmlische noch der geistige Grad bei ihm geöffnet wird, bleibt der Mensch bloß ein natürlicher und sinnlicher Mensch und ist, wenn auch nicht in Wirklichkeit, doch theoretisch nicht weit über dem Tier. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier liegt daher darin, dass ersterer einen geistigen und himmlischen Grad des Gemüts besitzt, welcher letzterem, dem Tier, fehlt. Wenn die höheren Anlagen der Seele offen und entwickelt sind, so findet eine Wechselwirkung zwischen dem natürlichen Gemüt und den göttlichen Zwecken statt. Der Vorgang der Wiedergeburt schließt daher eine tatsächliche Umkehrung des natürlichen Gemüts in sich. Eine Gegenwirkung oder ein Widerstand gegen die göttlichen Zwecke aber findet statt, wenn die höheren Anlagen der Seele verschlossen und unentwickelt bleiben. Hat der Mensch doch zwei Vermögen, Vernunft und Freiheit. Diese beiden Vermögen werden in einem verkehrten Gemüt zur Bestätigung des Bösen und Falschen benutzt. In diesem Missbrauch von Vernunft und Freiheit liegt der Ursprung des Bösen beim Menschen. Und durch eine solche Bestätigung oder Begründung wird das Böse und Falsche dem Charakter einverleibt. Es bleibt nach dem Tode und geht gemäß den Gesetzen der Vererbung von Eigenschaften auf die Kinder über. Alles Böse, sowohl Angeborenes als Angeeignetes, hat seinen Sitz im natürlichen Menschen, welcher daher dem Himmel schnurgerade entgegengesetzt ist. In der Tat eine kleine Hölle.
Wie das Weltall erschaffen wurde, beschreibt Swedenborg im vierten Teil. Er erklärt die Theorie, dass alles aus nichts geschaffen worden sei, für ungereimt, indem er, und gewiss mit gutem Grund, behauptet, aus nichts wird nichts. Das Weltall wurde nach Swedenborg von Gott aus sich selbst erschaffen vermittels der geistigen Sonne und ihren Atmosphären sowie der natürlichen Sonne und ihren Atmosphären.
Zur Beleuchtung führt Swedenborg die Tatsache an, dass von allen Körpern, seien es Menschen, Tiere, Pflanzen oder selbst Minerale, beständig eine Sphäre ausströmt. Die Ausströmungen sind sehr umfangreich und erstrecken sich auf weite Entfernung. Sie bestehen aus den feinsten und reinsten Substanzen der Körper, von welchen sie ausfließen. Sie sind, obwohl unsichtbar, materiell. Und ihre Wirkung oder Nichtwirkung steht im Verhältnis zu der Entfernung von ihrer Ausgangsquelle. Der Geruch der Blumen und die Anziehung des Magnets sind zwei Beispiele aus vielen, die angeführt werden könnten. Durch das Gesetz der Entsprechung entwickelt Swedenborg das Vorhandensein ganz ähnlicher Sphären, die von den geistigen Körpern der Menschen und denen der Engel ausgehen. Diese Sphären bestehen aus Neigungen und Gedanken, welche in ihrer letzten geistigen Form die Substanzen bilden, aus welchen der geistige Körper zusammengesetzt ist. Folglich berührt die Grundbeschaffenheit eines jeden Menschen tatsächlich jeden in der Gesellschaft, in welcher er sich bewegt. Und das ist es auch, was jene günstigen oder ungünstigen Eindrücke hervorbringt, welche man bekanntlich beim Zusammentreffen mit einem Fremden zum ersten Mal empfindet.
Die Analogie noch weiter treibend entdeckt Swedenborg, dass die geistige Sonne und ihre Atmosphären die wirkende Kraft des göttlichen Wesens sind, welche sich so ausbreitet und selbst das Kleinste und Einzelste des Schöpfungswerkes erfüllt. Die drei Atmosphären der geistigen Sonne, welche der Aura, dem Äther und der Luft der natürlichen Welt entsprechen, erfüllen einen ähnlichen Nutzen, das heißt, sie spenden in gemilderter, angemessener Form jedem Engel göttliches Leben und erhalten durch eine Art von Druck alle Dinge in ihrer richtigen Gestalt.
Die drei Atmosphären sind durch getrennte Grade voneinander unterschieden und unter sich verbunden. Nicht durch Fortsetzung oder Übergang der einen in die anderen, sondern durch Berührung. Und in dem Verhältnis, wie sie sich von ihrer Quelle entfernen, werden sie vergleichsweise starr und bilden feste Substanzen, entsprechend dem Wasser, dem Gestein, der Erde und anderen elementarischen Stoffen. Inwendig enthalten sie jedoch das göttliche Leben als die verborgene Quelle ihres Bestehens. Die Schöpfung war auch nicht das Werk einer Zeit oder Evolution, da das Göttliche nicht durch stufenweise Fortschreitung, sondern durch augenblickliche Wirksamkeit tätig ist. Swedenborg zeigt ferner, dass in allen irdischen Dingen ein verborgenes Streben liegt, sich fortzupflanzen, und dass sich dieses Bestreben durch die ganze Kette geschaffener Dinge hindurchzieht, bis hinauf zum Menschen, in welchem alles gipfelt. Jeder Gegenstand in der Schöpfung, wie gering er auch sei, ist dem Menschen dienlich. Alle Nutzleistungen zusammengenommen erfüllen drei hauptsächliche Nutzleistungen, nämlich:
Erstens dienen sie zur Erhaltung und Ernährung des Körpers. Zweitens tragen sie zur Vervollkommnung des Vernünftigen bei. Und drittens fördern sie die Verbindung der Seele mit Gott.
Diese drei, hält Swedenborg fest, sind eines und unteilbar, denn
ein Mensch kann nicht mit dem Herrn verbunden sein, ohne geistig zu sein. Noch kann er geistig sein, ohne vernünftig. Noch vernünftig sein, ohne dass sein Körper in gesundem Zustande ist.
Wahrhaftig, das ist eine neue Auslegung der Maxime Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Durch das Gesagte sind unsere Leser nun gewiss vorbereitet für das Verständnis des Satzes, dass böse Werke, das heißt
diejenigen Dinge, welche das Vernünftige zerstören und den Menschen verhindern, geistig zu werden,
nicht auf einen göttlichen Ursprung zurückzuführen sind, sondern von der Hölle durch menschlichen Missbrauch des göttlichen Lebens herstammen. Die Hölle ist wie der Himmel mit der Welt durch Entsprechungen verbunden. Und die Hölle ist der Ausgangspunkt aller bösen Charaktere oder abstoßenden Dinge. Da alle Formen des tierischen und pflanzlichen Lebens ihren Ursprung aus dem Einfluss der geistigen Sonne herleiten und nur ihre materielle Umkleidung von der natürlichen Sonne haben, so ist die Art und Weise, wodurch das Gute böse und das Wahre falsch wird, die, dass die Strahlen der geistigen Sonne auf verkehrte Aufnahmegefäße wirken. Genauso wie die Sonnenwärme, wenn sie auf eine stehende Wasserpfütze fällt, einen schlimmen Geruch verursacht. Swedenborg sagt,
jedermann kann, wenn er über die sichtbaren Dinge der Natur nachdenkt, schließen, dass sie einen göttlichen Ursprung haben müssen.
Im fünften Teil beschreibt Swedenborg die Schöpfung des Menschen, das heißt die seiner Seele, nicht seines Körpers. Bezug nehmend aus Genesis 1,26, lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich, sagt er.
Das Bild Gottes bedeutet hier die göttliche Weisheit und das Ebenbild Gottes die göttliche Liebe. Denn die Weisheit ist nichts anderes als das Bild der Liebe. Denn die Liebe äußert und bekundet sich durch die Weisheit. Das Bild und Ebenbild erscheint deutlich bei den Engeln. Liebe leuchtet aus ihnen von innen her in ihren Angesichten und Weisheit in ihrer Schönheit. Schönheit ist die Form ihrer Liebe. Dieses habe ich gesehen und weiß es. Ein Mensch kann kein Bild Gottes nach seinem Ebenbilde sein, wenn Gott nicht in ihm und sein Leben vom Innersten aus ist.
Die wahre Schöpfung des Menschen ist daher seine Bildung zu einem Engel, der das Bild und Ebenbild Gottes an sich trägt. Der Vorgang findet nur nach und nach statt und schreitet in Stufen aufwärts. Diese Stufen werden unter den 6 Tagen der Schöpfung vorgebildet. Damit der Mensch göttliches Leben aufzunehmen fähig sei, hat er eine Seele, die eine feste, organisierte Form ist, zusammengesetzt aus den reinsten geistigen Substanzen. Sie ist wirklich ein Organismus und hat eine Form. Denn wie, fragt Swedenborg,
kann sie sonst Substanzen aufnehmen und festhalten von so alles übertreffender Kraft und Wirksamkeit, wie sie aus dem göttlichen Wesen fließen?
Die Seele hat 2 Abteilungen. Der Wille ist der Sitz der Liebe und die Geburtsstätte der Neigungen. Der Verstand ist der Sitz der Weisheit und die Quelle der Gedanken. Die so aufgenommene Liebe und Weisheit ist das eigentliche Leben und Dasein des Menschen. Sie nimmt ihren Weg durch getrennte Grade in das Gehirn. Von da aus zum Herzen und zu der Lunge, den Nerven und dem Blute in jedes Atom des Körpers. Streng genommen wird daher die Eigenschaft des Körperlebens durch die Eigenschaft der Seele bestimmt. Das Herz und die Lungen entsprechen dem Willen und Verstand. Und wie zwischen Herz und Lungen eine Art Ehe besteht, aus der alle größeren und kleineren Nutzleistungen des ganzen Körpers entspringen. Und wie durch eine ähnliche Vereinigung des Willens und Verstandes unter der göttlichen Obhut die Seele aufhört, sinnlich zu sein und endlich dasteht als ein himmlischer Mensch, ein Engel, wird von Swedenborg aufs Genaueste beschrieben.